Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe für heute einen alttestamentlichen Text mitgebracht. Ein ganz anderer wäre heute in der Predigtreihe vorgesehen, aber die Pfarrerin Langer hat gefragt, ob ich einen anderen nehmen könnte als den, damit sie ihren heute in Üschersdorf und nächste Woche in ihrer Kirchengemeinde auch nochmal predigen kann. Und außerdem ein alttestamentlicher Text, weil in der Vergangenheit ja das Alte Testament in der Reihe der Predigttexte ein bisschen zu kurz gekommen ist und durch die neue Reform doch einen größeren Platz eingeräumt bekommen hat. Und es steckt sehr, sehr viel drin, auch in dem, was die Heilige Schrift des Alten Bundes sagt. Ich lese also aus dem 29. Kapitel des Buchs des Propheten Jeremia die Verse 1, 4 bis 7 und 10 bis 14. Dies sind die Worte des Briefs, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Liebe Schwestern und Brüder, zugegeben, relativ langer Text. Und man ist bei solchen Texten immer versucht, sich gleich auf die Mitte zu stürzen, auf das, was ist der Kern eines solchen Textes. Aber ich versuche es heute mal andersrum. Man bleibt meistens nie am ersten Satz hängen. Das ist eine Einleitung, ein Vorwort in einem Buch, das überfliegt man, oder? Und den Rest liest man dann richtig. Und der erste Teil des ersten Verses lautet, dies sind die Worte des Briefes. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Wir waren bei den Hessetagen in Gainhofen. Und ein Schwerpunkt im Moment der Arbeit mit Hesse-Texten ist die Herausgabe seines Briefwechsels. Wie viele Briefe kann ein Mensch in seinem Leben schreiben, ohne dass er sich anstrengt? Wissen Sie, wie viele Briefe Hesse geschrieben hat? 44.000. 44.000 Briefe hat er geschrieben. 23.000 davon sind mittlerweile im Deutschen Literaturarchiv von Marbach angesammelt. Und die Erben geben jetzt Stück für Stück, etliche Bände sind schon da, diesen Briefwechsel heraus. Und das ist spannend. Es ist sogar spannender als so mancher Roman von ihm. Wann habt ihr Ihren letzten Brief geschrieben? Vorgestern. Richtig, Brief mit Hand? Super. Also ich hätte jetzt erwartet, na, wir haben doch WhatsApp. Haben wir auch, freilich. Man kann auch telefonieren, kann man schon seit 100 Jahren. Aber was ist der Unterschied zu einem Brief? Der Brief bleibt, wenn man ihn nicht wegschmeißt. Und wie, auf wie vielen Dachböden gibt es noch kleine Kisten mit duftenden Liebesbriefen, mit einem Taftbändchen zusammengebunden, wo spätestens dann die Erben dieses Kästchen öffnen und die Briefe lesen und plötzlich ins Herz ihrer Eltern oder Großeltern gucken können. Bezeichnende Blicke. Also habe ich nicht ganz Unrecht, ne? Ja, also so ein Brief hat doch ganz was anderes. Man setzt sich hin, man nimmt den Füllfederhalter, wenn es edle Briefe sein sollen und nicht den Kuli, bemüht sich um eine leserliche Schrift, um eine schöne Formulierung, versucht dem anderen auch mit diesem Schreiben ein Stück Achtung zu erzeigen. Oder auch Liebe. Und genau das ist auch dieser Brief, von dem Jeremia da spricht. Man muss ja die Vorgeschichte sehen. Das Volk Israel hat sich halt immer wieder daneben benommen. So wie ein unerwachsenes Kind, das sagt, bin selber groß und dann doch auf die Herdplatte langt. Und es kam zur Eroberung Jerusalems und es kam, dass eben die Verantwortlichen für diese Politik, muss man dann sagen, ins Exil geführt wurden. Und da kann man sich dann zurücklehnen und sagen, selber schuld. Oder man kann es machen wie Gott. Man kann sagen, das ist jetzt über dich gekommen, aber ich schreibe dir trotzdem einen Brief und ich schreibe dir auch einen Liebesbrief. Er schreibt ihn durch den Propheten Jeremia. Ich habe dich, sagt Gott, wegführen lassen nach Babel. Dein Verhalten hatte also eine Konsequenz. Das ist so, wie wenn ein Vater seinem Kind einen Brief schreibt, indem er ihm den Kopf wieder gerade rückt. Also ich pendle jetzt immer ein bisschen hin und her, deswegen nehme ich mir mehr Zeit für die Predigt. Der mittlere Sohn von Hermann Hesse hat seinem Vater geschrieben, ich möchte mich konfirmieren lassen. Und sein Vater hat das sehr begrüßt und hat ihm ein Geschenk geschickt. Und auch etwas Geld. Und hat dann später erfahren, dass das Heinerle sich nicht hat konfirmieren lassen. Und sich auch nicht bedankt hat für Geschenk und Geld. Und dann hat Vater seinem Sohn, der ihm da ein bisschen angetrickst hatte, einen deutlichen Brief geschrieben. Also, erstens, dass du dich nicht hast konfirmieren lassen, obwohl du es angekündigt hast, betrübt mich sehr. Dass du die Geschenke angenommen hast, aber dich dafür nicht bedankt hast, betrübt mich ebenfalls. Es gehört zum guten Stil, dass wenn man etwas geschenkt bekommt, man sich auch bedankt. Und dann laust er ihm, wie man so schön sagt, die Katz, aber endet mit dein Vater, der dich unendlich liebt. Also auch ein Strafbrief kann Liebe ausdrücken. Jemanden wieder auf den richtigen Weg bringen. Das ist ihm bei seinem Heiner dann trotzdem auch gelungen, aus dem ist auch was geworden. Allerdings erst als Hesse tot war. Vorher war er Schaufensterdekorateur und als Hesse tot war, hat der Heiner dann ganz stark den Nachlass verwaltet. Und da ist er richtig aufgegangen und richtig erwachsen geworden, muss man dann sagen. Also, Gott schreibt einen Liebesbrief an die, die er hat wegführen lassen, die weggeführt wurden aufgrund ihres Fehlverhaltens. Und jetzt tauchen wir ein bisschen tiefer ein und lassen den Hesse weg, obwohl es auch passen würde. Baut Häuser, wohnt darin. Also, Hesse hat sich ein Haus gebaut in Gaienhofen, hat es dann nach ein paar Jahren wieder verkauft und ist weggezogen. Aber darum geht es gar nicht, sondern ihr seid jetzt in der Fremde, weg von der Heimat. So sagt Gott zu seinem Volk. Und die hatten ja im Kopf, wenn wir weg von Jerusalem sind, dann sind wir Gott verlassen. Die Vorstellung damals war ja, wenn man so die Geschichte des Jerusalemer Tempels anschaut, man hat gesagt, wir bauen ein Haus, in dem unser Gott wohnt. Also wenn ihr habt ein großes Haus, aber Gott passt da nicht rein zur Gänze. Er ist zwar da, aber ihr könnt ihn nicht einsperren. Das wollten die damals in ihrem Gedanken nicht so, aber sie haben es getan. Dann irgendwann kamen sie auf den Gedanken, na Gott ist doch viel größer als der Tempel. Dann ist der Tempel der Fußschemel Gottes. Aber Gott war an den Tempel gebunden. Dann haben sie weitergedacht. Dann kam es zur sogenannten Shem-Theologie. Und das hieß, der Name Gottes, Shem heißt Name, der Name Gottes wohnt im Tempel. Er aber ist allumfassend universell. Aber die Persönlichkeit Gottes ist an den Namen gebunden. Das ist auch so, wenn wir keinen Namen hätten, wer wären wir denn? Könnte ich ja gar nicht anreden, wenn du keinen Namen hättest, ne? Ohne Namen keine Person. Und für die Weggeführten in Babylon war die Shem-Theologie noch nicht so richtig erfunden, also glaubten sie, Gott ist im Jerusalemer Tempel gebunden und er kann nicht für sie da sein in der Fremde. Dort herrschen andere Götter, dort herrscht Marduk. Und der war stark, der hat seine Leute dazu gebracht, Jerusalem zu erobern. War die gängige Meinung der Babylonier. Unser Gott ist der Mächtigere, wir haben ja schließlich gesiegt. Erinnert einen dann immer an die Gürtelschnallen, die es auch bei uns noch gab. Gott mit uns, ja? Und in diesem Liebesbrief sagt Gott seinen weggeführten Israeliten, ich bin für euch da, ich habe euch lieb und lebt dort. Vegetiert nicht, leidet nicht, sondern baut Häuser, gründet Familien, sorgt dafür, dass ihr nicht aussterbt. Lebt weise, bleibt kraftvoll und stellt euch auf eine längere Gefangenschaft ein. Später nennt er ja sogar eine Zahl. Wenn jemand ins Gefängnis muss, dann weiß er in der Regel, da und da komme ich wieder raus, bei guter Führung vielleicht früher. Und dann kann er seine Strichliste an der Wand machen. Wenn man aber sagt, du kommst jetzt in den Knast, aber wann du rauskommst, entscheiden wir sehr viel später. Haben wir im Moment ja so eine Situation in der Türkei, wo ein Kulturförderer seit 4 Jahren jetzt im Knast sitzt, nicht verurteilt ist und deswegen nicht weiß, wie lange er da drin bleiben muss. Habe ich heute Morgen gelesen, dass der Präsident dann jetzt den Deutschen und andere EU-Botschafter ausweisen will. Da lange ich mir an den Kopf, weil eine solche Haft, die kein definiertes Ende hat, ist Folter. Und Gott will sein Volk auch nicht foltern. Der sagt, richtet euch jetzt dort ein in Babylon. Ich bin trotzdem für euch da und ich nenne euch eine Zahl. Und das sind 70 Jahre. Was richtet denn sowas an bei denen, die das hören? Also diejenigen, die die tatsächliche Verantwortung trugen für den Niedergang Jerusalems, die haben dann gewusst, ich, wenn ich vielleicht 50 bin jetzt, in 70 Jahren, da komme ich nicht mehr heim. Aber die Kinder und die Kindeskinder, für die gibt es die Hoffnung und für die gibt es die Verheißung, dass auch die Leidenszeit zu Ende geht. Und dann dieser tolle Satz, suchet der Stadt Bestes. Das ist ein Kirchentagsmotto an manchen Punkten auch. So ein richtiges Schlagwort, suchet der Stadt Bestes. Und da denkt man an seine Heimatstadt, an eine Stadt, die einem gefällt, die Stadt, in der man wohnt. Aber die Hauptstadt des Feindes, suchet der Stadt Bestes, ist schon interessant. Da mussten die auch über ihren Schatten springen. Und was ist so eine Stadt? Es gibt eine arabische Geschichte, die ich da sehr weise finde. Ein Mann kommt vor die Tore einer Stadt. und fragt den Torwächter: Guter Mann, was leben denn für Leute hier in deiner Stadt? Und der Torwächter fragt zurück: Wie waren denn die Leute in der Stadt, in der du bisher gelebt hast? Und der Wanderer antwortet: Ach, das ist doch der Grund, warum ich weggegangen bin. Lauter Egoisten, lauter Gewalttäter, lauter Schandtäter, lauter Lügner und Verleumder, da konnte man es nicht aushalten. Und dann sagt der Torwächter zu ihm: Siehst du, guter Mann, bei uns ist es auch nicht anders. Ein paar Stunden später kommt ein anderer Wanderer und fragt den Torwächter: Guter Mann, wie sind denn die Leute in dieser Stadt? Und er fragt genauso zurück: Wie sind sie denn in der Stadt, in der du bisher gelebt hast? Und er sagt: Ach, lauter liebe und nette Leute, hilfsbereite Nachbarn, fröhliche Menschen. Dass ich die Stadt verlassen habe, ist bloß aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich muss halt da jetzt dies oder jenes. Und der Torwächter sagt zu ihm: Siehst du, und genau die gleichen Leute wohnen auch in unserer Stadt. Und damit haben wir die Mischung der Wahrheit. Und damit aber auch das, womit sich das Volk Israel in Babylon auch auseinandersetzen musste. Wollen wir einen schlechten Geist mit reinbringen oder wollen wir einem schlechten Geist aufsitzen? Oder suchen wir das, was Gott in allen Menschen angelegt hat, dass sie nämlich friedfertig und gut miteinander umgehen. Ganz egal, welchem Volk oder welcher Herkunft sie angehören. Dann geht's weiter. Ich weiß wohl, sagt Gott, durch den Mund des Propheten Jeremia. 5 Minuten brauche ich noch. Naja, es ist so, ihr ladet mich ein, länger zu predigen. Es ist einfach so. Wenn eine Gemeinde, und sei sie noch so klein, da sitzt und reagiert, dann läuft dein Prediger zu Hochform auf. Wenn sie drin sitzt und vor sich hin starrt und nach unten guckt, dann ist die Predigt schnell zu Ende. Also wenn ihr anfangt so zu gucken, dann höre ich auch auf. Gott schreibt: Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Was sind denn Gottes Gedanken für uns, heutige? Was will er uns ins Stammbuch schreiben? Hat er für uns, für Verantwortlichkeiten, die wir tragen, den Holzhammer bereit, so wie damals in Jerusalem? Soll unser Leben eine Strafe sein oder ein Jammertal? Nein, genauso wenig, selbst wie für die Weggeführten damals in Babylon. Er hat Gedanken des Friedens für uns. Und da wären wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo man sehr lange über den Begriff des Friedens reden könnte. Wann herrscht Frieden? Wann herrscht vollkommener Frieden? Nicht erst, wenn Aggressionen aufhören. Vollkommener Frieden herrscht dann, wenn er in den Herzen angekommen ist. Frieden mit mir selber, Frieden mit dir, mit anderen. Kein Neid, keine Aggression. Und weil wir ja in modernen Zeiten leben, keine Hate Speech in den sozialen Netzwerken. Den anderen nicht ständig bewerten und be- oder gar verurteilen, sondern einfach mal stehen lassen und neugierig sein, wie ist denn mein Gegenüber? Fällt mir jetzt im Moment auch auf, bei den Koalitionsverhandlungen, die versuchen das. Und die Journalisten fragen dann immer, wer hat sich durchgesetzt, warum haben die da nachgegeben? Als wäre jeder Kompromiss ein Fauler. Aber der Kompromiss ist das Wichtigste, wenn zwei oder mehr Menschen sich begegnen. Aber es ist komisch. Im Moment haben wir so, und da klaue ich jetzt bei der Angela Merkel, den Eindruck, als wäre jeder Kompromiss automatisch gleich ein fauler Kompromiss. müssen wir auch mal über den Frieden in unserem Herzen nachdenken, was da alles noch zurande wird. Und dann sagt Gott etwas ganz Zuverlässiges, Zuversichtliches zu seinem Volk. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Das ist für die deutsche Sprache ein bisschen eine Schwierigkeit. Ihr werdet. Ihr werdet jetzt ins Bett gehen. Nö. Jetzt sowieso nicht. Aber wie sie klein waren, hat man auch nicht gesagt, ihr werdet jetzt ins Bett gehen. Sondern ihr werdet gesagt haben, jetzt mal war nicht ganz so klein, wo man noch Schlaflieder singt, geht ihr jetzt ins Bett. Oder ihr sollt jetzt ins Bett gehen. Das ist unser deutscher Sprachgebrauch. Wir haben dafür keine Bezeichnung. Im Hebräischen gibt es dafür eine Bezeichnung, das nennt sich Yusif. Das heißt, du sollst, eine Aufforderung. Und im hebräischen Urtext steht hier kein Yusif, sondern ein Imperativ. Ihr werdet ein Imperfekt-Imperativ. Und Imperfekt im Hebräischen ist Zukunft. Also ihr werdet. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr werdet mich anrufen. Genauso wenig wie ich euch verlasse, werdet ihr mich verlassen. Und der Zeitpunkt wird kommen, wo ich euch dann erhöre und heimführe. Das ist eine Glaubenszuversicht, die da vermittelt wird. Das ist nicht so, ihr sollt, macht bloß, sondern ganz klar gesagt, ihr werdet. So wie wir ja auch in die Zukunft schauen. Ja? Wir möchten vielleicht einmal das ewige Leben haben. Nein, wir sind zuversichtlich und sagen, wir werden das ewige Leben haben. So haben wir eine Verheißung. Und genau so ist das hier auch geschrieben. Keine Aufforderungsformel, sondern einfach eine zukünftige Tatsachenfeststellung. Und wenn er mich sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Man kann es auch umgekehrt sagen. Es gibt Menschen und gibt viele Geschichten von Gottsuchern, die einmal um den Erdball reisen, um dann in ihrer Klosterzelle wieder aufzuwachen, weil sie Gott suchen. Die Gottsuche bei uns Menschen ist kein Arbeitsauftrag, ist kein Leistungsnachweis, den wir erbringen müssen, sondern das ist etwas Passives. Sich von Gott finden lassen, das ist Gottsuche. Und so ging es ja den Menschen damals in Babylon auch. Wären die jetzt nach Babylon gekommen, hätten Gott oder Götter gesucht. Ja, wir müssen uns jetzt neu orientieren. Die standen da und haben gewartet und Gott hat sie gesucht und gefunden. Und sie haben sich finden lassen. Und wir wissen ja letztlich, zumindest zeitweilig ging die Geschichte gut aus. Nach 70 Jahren ging es zurück. Der Tempel wurde neu gebaut mit diversen Schwierigkeiten. Aber die Verheißungen haben sich erfüllt. Gott lässt sich finden und er sucht uns, wenn wir uns von ihm finden lassen. Und dann halt nicht davonlaufen, sondern ihn im Herzen aufnehmen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.